Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Eule Podcast. Mein Name ist Philipp Greifenstein und heute spreche ich mit Regina Elsner. Regina Elsner ist Professorin für Ostkirchenkunde und Ökumenik an der Universität Münster. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Regina Elsner ist keine Unbekannte für Hörerinnen des Eule-Podcasts. Wir haben bereits dreimal miteinander gesprochen. Zu Beginn des Angriffskrieges Russlands auf die gesamte Ukraine, aufgenommen am Abend des 24. Februar 2022 und seitdem noch zweimal, also insgesamt dreimal, immer für das Ukraine-Update im Dezember. Und so wollen wir es auch in diesem Jahr halten, Ukraine-Update 2024. Nach über 1000 Tagen Krieg in der Ukraine wollen wir gemeinsam schauen, wie steht es um die Ukraine, aber wie steht es auch um die ukrainische Diaspora in Deutschland. Bevor wir mit dem Gespräch loslegen, freuen wir uns, wenn du den Eule-Podcast auf den Podcast-Plattformen likest und auf Social Media teilst. Unsere Arbeit kannst du außerdem mit einem Eule-Abo unterstützen. Alle Infos dazu findest du auf eulemagazin.de/abo. Seit dem Februar 22 sind 1000 Tage vergangen. Mehr als 1000 Tage, in denen wir jetzt mit dem Ukraine-Krieg leben. Viele Menschen aus der Ukraine ja auch bei uns in Deutschland. In dieser Zeit rutscht der Ukraine-Krieg immer wieder auch aus den Nachrichten, aus der Aufmerksamkeit von uns heraus. Deshalb machen wir das ja unter anderem immer zum Ende des Kalenderjahres ein Ukraine-Update mit Ihnen, Frau Elsner. Freue ich mich sehr, dass Sie wieder da sind. Wie schaut es denn aus in der Ukraine? In den letzten Wochen haben wir einige Berichte, ja, vielleicht zur Kenntnis genommen, in denen es vor allen Dingen darum ging, welche Auswirkungen das Ergebnis der US-Wahlen auf den Ukraine-Krieg haben wird. Wie steht es denn um die Moral der Ukrainerinnen nach fast 3 Jahren dieses Angriffskrieges auf die gesamte Ukraine?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Lage, würde ich sagen, oder eine schwierige Gemengelage. Genau, wir hören hier von den Erwartungen, dass die Wahl von Donald Trump irgendwas verbessert. Und es gibt tatsächlich Hoffnung in der Ukraine, dass das so ist, was ja schon ein Anzeichen dafür ist, ein bisschen wie verzweifelt auch die Lage ist, muss man sagen. Wir hatten hier auch in Deutschland in meiner Wahrnehmung einige Berichte darüber, wie ermüdet die Ukrainer und Ukrainerinnen sind in der Ukraine selber von diesem Krieg. Wir haben ja Gott sei Dank eine relativ gute Berichterstattung, auch wirklich vor Ort aus der Ukraine. Das ist nicht immer so. Der Eindruck täuscht, glaube ich, wirklich nicht, dass die Leute, die unter direktem Beschuss sind seit 3 Jahren, also gerade im Osten des Landes, in den besetzten Gebieten, aber vor allem auch in den Gebieten an der Front oder dann auch im Land weiter drin, da sind die Menschen einfach wirklich wahnsinnig müde. Ja, das ist der dritte Kriegswinter. Russland gibt sich alle Mühe, die Infrastruktur so zu zerstören, dass es wirklich zu völlig unabsehbaren Stromausfällen kommt. Es ist kalt, es gibt kein Wasser, es gibt keinen Strom. Das zermürbt natürlich und das ist natürlich genau das, worauf Russland ja auch abzielt. Das Zweite, was es natürlich schwer macht für die Ukrainerinnen und Ukrainer, ist, dass sich der Kampf eben nicht nur auf die Front beschränkt, sondern dass es ja immer wieder auch Beschuss gibt von Städten weit weg von der Front im Westen des Landes. Das heißt, eine tatsächliche Terrortaktik, unabsehbare Angriffe und Gefahr für Leib und Leben. Und genau, also in meiner Wahrnehmung sind die Menschen im Land sehr, sehr müde. Sie sind müde von dem Kampf, von dem Beschuss. Sie sind müde davon, dass sich die internationale Aufmerksamkeit natürlich zurückzieht, ne? Dass man merkt, dass Waffenlieferungen noch nie einfach waren, aber jetzt eben noch schwerer sind, irgendwie zu diskutieren und durchzubringen. Also auch eine große Müdigkeit von der internationalen Gemeinschaft, die sich aus Wahrnehmung der Ukraine nicht ausreichend engagiert und einsetzt. Das Einzige, was mich immer wieder überrascht, ist, dass es letztendlich doch nicht darauf hinausläuft, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer selber sagen würden, jetzt lasst es uns einfach in der Stelle einfrieren und Hauptsache es hört auf, Hauptsache das Schießen hört auf. Also das höre ich von Ukrainerinnen und Ukrainern tatsächlich überhaupt nicht. Es gibt sicher auch solche Stimmen, aber in meinem Umfeld, in meiner Wahrnehmung ist es wirklich eine absolute Minderheit. Die meisten sind wirklich der Meinung, wir müssen hier aushalten. Wir sind die Letzten, die irgendwie versuchen, das noch diesen Kampf aufzuhalten und zu beenden. Und das ist unsere Aufgabe. Das ist ermüdend, aber das werden wir tun.
denke, so aus deutscher Perspektive ist es auch für viele Leute schwer, sich vorzustellen, dass jetzt ausgerechnet von Donald Trump eine Lösung des Ganzen ausgehen könnte. Und es bleibt natürlich vor allen Dingen bei der Frage, ja, in welchem Zustand man in solchen Konflikt jetzt einfrieren könnte. Es ist ja schwer vorstellbar, dass Russland sich aus den von den russischen Truppen besetzten Gebieten irgendwie zurückzieht. Haben Sie einen Eindruck davon, wie das in diesen Gebieten zugeht?
Also sehr wenig. Wir haben ja insgesamt sehr, sehr wenig Einblick in was in Russland passiert und was in den besetzten Gebieten in der Ukraine passiert, natürlich noch weniger, weil man dort nur sehr schwer rankommt. Wir haben also eigentlich keine Forscherin, keine Forscher, auch keine Journalisten, auf die man sich verlassen kann, die dort sind. Natürlich viel russische Propaganda. Aber das heißt, das Bild, was wir haben, ist schon ziemlich beschränkt. Was ich jetzt zum Beispiel aus den kirchlichen Quellen ganz gut sehen kann, ist, dass Russland halt unvermindert diese Besetzungspolitik fortsetzt, auch eine Umsiedlungspolitik, eine Assimilierungspolitik, also zusieht, dass in all diesen Gebieten sowohl die Bevölkerung verstärkt eben aus dem russischen Kerngebiet dorthin geschickt wird, dort sich ansiedeln soll, dort die ja völlig zerstörten Städte aufbaut und für sich im Prinzip anpasst. Und dass es aber auch eine sehr gezielte Kultur- und Bildungspolitik gibt, also dass ganz gezielt gerade auch mit Beteiligung der russischen orthodoxen Kirche Kulturprojekte durchgeführt werden, Kinderferienlager, Erziehungsprojekte, kulturelle Veranstaltungen, Theaterdiskussionen und so weiter. Und alles natürlich unter dem Vorzeichen der großen Befreiung, die einem da jetzt passiert wäre. Also das zurück zur großen heiligen Rus und dass man da wieder Teil ist. Und das ist natürlich besonders absurd vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir, glaube ich, alle die Bilder in den letzten Monaten gesehen haben von diesen vollkommen zerstörten Städten, also absolut verbrannte Erde. In den meisten Regionen, da wo Kämpfe stattgefunden haben, da wo keine Kämpfe jetzt mehr akut stattgefunden haben in den letzten 3 Jahren, also die Gebiete, die ja eigentlich schon russisch besetzt waren davor, die als sogenannte Volksrepubliken fungierten, das sind natürlich jetzt die Kerngebiete, von denen aus diese Propaganda auch betrieben wird. Was die Religionsfreiheit angeht, auch das ist ja ein Hinweis darauf, wie es insgesamt um Menschenrechte aussieht in der Region, ist es so, dass dort eine vollständige Unterdrückung von allen Religionsgemeinschaften stattfindet, die nicht der russisch-orthodoxen Kirche angehören. Sowohl also andere orthodoxe Kirchen als auch andere christliche Kirchen haben dort große Probleme, andere Religionen. Und es gibt natürlich überhaupt keine Meinungsfreiheit und so weiter. Also Menschenrechte werden halt ähnlich behandelt wie in Russland selbst. Und da haben wir seit vielen Jahren ja schon eine massive Einschränkung von allen zivilen Bürgerrechten, die wir genießen können. Und das gilt jetzt als das Gleiche eigentlich auf diesen besetzten Gebieten. Und hinzu kommt natürlich eine massive Unterdrückung mit Folter, mit Gefangenen, mit Entführung, mit Vergewaltigung von denen, die irgendwie wagen, diesem Kriegsregime sich irgendwie zu widersetzen, auch nur in kleinsten Gesten.
Ich beobachte ja in unseren Nachrichten so ein bisschen die Tendenz eben auf Frontverläufe, auf Waffenlieferungen, auf diese praktischen Fragen der Kriegsführung abzuheben und habe mich selber auch dabei ertappt, dass man bestimmte Dinge ja irgendwie aus dem Gedächtnis schon wieder vergessen hat. Also die Kinderverschickung zum Beispiel aus den ukrainischen Gebieten, die da besetzt wurden, ins russische Kernland, die ja auch Teil dieser Kulturpolitik sind, die Sie gerade erwähnt haben. Wenn man irgendwie einen Waffenstillstand und einen Friedensschluss ins Auge fasst, dann müsste sich doch auch auf dieser Seite was bewegen. Gibt es da irgendwie Anzeichen dafür?
Also ich habe eher den Eindruck, dass das auch nachgelassen hat. Wir haben ja über den Sommer mehrere zum einen Gefangenenaustausche gehabt, die auch international wahrgenommen worden sind, als auch, ich glaube, Anfang des Jahres oder auf jeden Fall im letzten Jahr auch mal ein, zwei Erfolgserlebnisse, was diese Rückführung der ukrainischen Kinder angeht. Das wird ja unter anderem mit dem Vatikan sehr stark verhandelt. Da versucht der Vatikan eben eine sehr starke Rolle einzunehmen, genau bei diesem Kinderthema. Der Kardinal, der beauftragte Sonderkardinal für diese Frage, Matteo Suppi, war jetzt auch nochmal in Moskau, hat sich auch nochmal mit der sogenannten Ombudsfrau für Kinderrechte getroffen, um dieses Thema weiter zu verfolgen. Aber es ist eben in den letzten Jahren, in den letzten Monaten in der Hinsicht nichts mehr passiert, muss man sagen, sondern tatsächlich scheint das auf der Ebene stillzustehen. Es ist natürlich aus ukrainischer Sicht ist das eine der Grundbedingungen eines wie auch immer gearteten Friedens, dass die Gefangenen zurückkehren, dass vor allen Dingen aber eben auch diese Kinder zurückkehren können. Aber man muss ganz einfach sagen, dass da auch die Zeit natürlich tickt. Die russische Seite unternimmt natürlich alles, um diese Kinder auch ihnen auszutreiben, dass sie jemals zur Ukraine gehört haben, ne? Dass das ihre Wurzeln sind, dass sie dort, dass dort jemand auf sie wartet, dass da jemand ist, der um sie weiß. Und das wird natürlich sehr gezielt betrieben. Und bei den Kindern, die zurückgekehrt sind, wissen wir sehr, sehr gut, sehen wir sehr gut. Neulich gab es eine Anhörung bei der UN mit 3 oder 4 solchen Kindern, die zurückgekehrt sind, wie massiv Russland da einfach die Psyche einsetzt und bricht, damit diese Kinder eben keine Hoffnung mehr darauf haben und sich daran gewöhnen. Und dann wird es eben mit jedem Monat schwerer, darüber nachzudenken, wie diese Kinder zurückgeführt werden könnten, wenn man sie überhaupt findet.
Die Frau, mit der Kardinal Supita redet, das ist ja die Frau, die das ursprünglich organisiert hat, diese Kinderverschickung, wenn ich das richtig sehe.
Ja, also sie ist auf jeden Fall hauptsächlich dafür verantwortlich. Ne? Sie ist diejenige, die diese gesamten Fragen von Kindern, von Kinderpolitik, von Erziehungs- und Bildungspolitik irgendwie in den Händen hält. Und ich glaube, an der Ausführung sind natürlich sehr, sehr viele verschiedene Akteure beteiligt. Aber sie ist definitiv die, die weiß und die vermutlich koordiniert und was da wirklich passiert und wie es strategisch passiert. Ja, das ist schon absurd, dass es eben auch die ist, die Ombudsfrau für Kinderrechte heißt. Aber das ist ja genau die Logik, in der Russland diese gesamten Dinge rechtfertigt und versucht zu legitimieren.
Damit ist natürlich auch die Frage schon auf dem Tisch, wie sich Religionsgemeinschaften als politische Player in diesem Konflikt weiterhin bewegen. Das hat in den 3 Podcast-Episoden, die wir schon aufgenommen haben, auch eine große Rolle gespielt. Aber an der Stelle, weil wir ja sagen, wir machen Ukraine-Update zum Ende des Jahres, hat sich irgendwas getan. Also der Vatikan ist aktiv, das haben Sie gerade schon erwähnt. Und in vormaligen Jahren haben wir auch über den Ökumenischen Rat der Kirchen, also den sogenannten Weltkirchenrat, gesprochen. Da ist mein Eindruck, war 2024 ein Nullum, also nichts wahrnehmbar.
Ja, man weiß ja nicht alles, ich weiß auch nicht alles. Also, aber die Wahrnehmung habe ich auch, dass die großen kirchlichen Institutionen zurückhaltend geworden sind, also quasi fast gar nicht mehr auftauchen, auf jeden Fall in der Öffentlichkeit. Das kann 2 Gründe haben. Es kann den einen Grund haben, dass man eben auch wirklich nichts macht oder anerkennt, dass die eigenen Handlungsmöglichkeiten sehr begrenzt sind. Oder aber, dass man hinter den Kulissen irgendwas tut. Ich tendiere dazu, was größere Entscheidungen angeht, die erstere Antwort zu sagen. Also ich glaube wirklich, dass man verstanden hat nach knapp 3 Jahren oder eben auch schon Anfang des Jahres, wie begrenzt die eigenen Handlungsmöglichkeiten in diesem Krieg sind. Und darüber hatten wir in den letzten Jahren ja auch immer gesprochen, dass es da eine gewisse Fehleinschätzung wirklich auch gab, wie viel selbst so große internationale religiöse Institutionen wie der Vatikan oder der ÖAK wirklich bewirken können in diesem Krieg, wo Religion eben nur noch politisch instrumentalisiert ist und nicht, ja, man kein religiöses Gegenüber hat eigentlich auch und überhaupt kein Gegenüber hat, das Rücksicht nehmen würde auf solche Argumente, wie es Religionsgemeinschaften vorzubringen hätten. Also da ist, glaube ich, eine große Ernüchterung und ein Realitätsgewinn der Situation. Ich will aber nicht ausschließen, dass natürlich auf einer weniger öffentlich sichtbaren Ebene dennoch Kontakte laufen, dass natürlich trotzdem versucht wird, Kontakte zu halten. Man sieht es ein bisschen daran, dass die russische Seite, das russische Außenamt wahnsinnig aktiv reist und das vor allen Dingen aber auch in anderen Teilen der Welt tut, weniger in Europa, weniger in Rom oder in Genf, sondern mehr in Asien und in Afrika. Aber da sieht man, dass bestimmte Kontakte gehalten werden und es bestimmte Beziehungen gibt, die von der russischen Seite natürlich sehr strategisch eingesetzt werden, um sich weiter im Gespräch zu halten. Ich bin also gerade aktuell in Warschau. Hier tagt die Konferenz Europäischer Kirchen mit dem meiner Ansicht nach ja einem der wenigen, wirklich der sehr wenigen Initiativen, die wirklich versuchen, innerhalb der Ukraine immerhin für Versöhnung, für Ausgleich zu sorgen. Also es ist eine Konferenz, wo es um einen gerechten Frieden für die Ukraine gehen soll, um Vorstellung davon, was Kirchen beizutragen haben bei der Herstellung von so einem gerechten Frieden in der Ukraine. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Initiative, die an der Stelle wirklich erwähnenswert ist, weil man permanent über 3, 4 Jahre hinweg Kontakte aufgebaut hat, mit Kirchenvertretern, Vertreterinnen spricht und die an einen Tisch holt, damit immerhin auf der Seite dafür gesorgt wird, dass die ukrainische Gesellschaft stabiler, resilienter wird in diesem Krieg.
Bevor wir zum Religionskonflikt in der Ukraine noch kommen, aber hier nochmal einen Blick auf die katholische Kirche. Also Papst Franziskus hält Das ehrt ihn ja als einer der wenigen politischen Akteure in Europa, den Ukraine-Konflikt im Grunde genommen permanent in der Aufmerksamkeit, weil er das immer wieder anspricht. Das Gebet für die Opfer spielt fast bei jedem Angelus-Gebet eine Rolle bei ihm. Sie haben gerade gesagt, die eigentlichen Möglichkeiten, dann wirklich was zu bewegen im Sinne von Friedenskonferenz unter Papst Franziskus und so, sind gering. Es ist auch nach wie vor so, dass die Gesprächsfäden zur russisch-orthodoxen Kirche bestehen. Also in der Vergangenheit hatten sie das auch kritisiert als Verharmlosung der russisch-orthodoxen Kirche und ihrer Rolle im Konflikt. Wie sehen Sie das jetzt nach 3 Jahren? Ist das richtig? So eine Äquidistanz, wenn ich mich richtig entsinne, hatten Sie das mal genannt?
Also ich halte es nach wie vor tatsächlich für problematisch, wie wenig der Vatikan aus einer religiösen Perspektive, aus einer christlichen Perspektive kritisiert, was die russisch-orthodoxe Kirche dort eigentlich macht. Also wie sehr sie theologisch einen Krieg, einen Vernichtungskrieg legitimiert mit christlichen Argumenten, mit lauter Bibelstellen und Konzepten, die wir hier alle gut kennen und die wir genauso hoch und runter zitieren könnten, wie das der Patriarch von Moskau macht. Und dass da weder die römisch-katholische Kirche noch eben auch der Ökumenische Rat der Kirchen laut und deutlich vernehmbar sagen, dass das nicht geht, dass das eine Grenze ist, dass das nicht christlich ist und so weiter. Ne? Das empfinde ich nach wie vor als ein großes Problem. Und da kommt natürlich immer diese Doppelrolle des Vatikans ins Spiel, ne? Dass man sagt, das ist der Heilige Stuhl, ist auch ein diplomatischer Akteur und ist als politischer Akteur dann eben auch im Gespräch und hat vielleicht nochmal andere Möglichkeiten, als das andere politische Akteure haben, durch eine gewisse Neutralität. Ja, ich bin nach wie vor skeptisch, ob das funktioniert, zumal eben bei solchen Gesprächen, wenn zum Beispiel Kardinal Suppi dann in Moskau ist, man schon sehr deutlich merkt, wie natürlich mit den politischen Akteuren eine politische Sprache angeschlagen wird und ne, diplomatisch verhandelt wird, aber mit den religiösen Akteuren, mit Metropolit Antoni, der Leiter des Außenamtes ist der russisch-orthodoxen Kirche, man eben doch dann eben den Anschein erweckt, dass man sich in einer gemeinsamen christlichen Gemeinschaft befindet, Kirche befindet und da auf einer Ebene miteinander spricht. Und das, also ich merke, sowohl katholisch, ökumenisch als auch in der orthodoxen Kirchenfamilie haben wir natürlich einfach die riesige Frage, was machen wir mit so einer Kirche, wenn so eine Kirche, eine Kirchenleitung so vollkommen schamlos die christliche Botschaft benutzt, um einen Krieg zu rechtfertigen? Was haben wir für Mechanismen eigentlich, damit umzugehen? Und da empfinde ich das als nicht hilfreich, was der Vatikan tut, ne? Sondern das vermittelt den Eindruck, dass das schon irgendwie als christliche Kirche seine Ordnung hat und eben leider als politischer Akteur missbraucht wird, instrumentalisiert wird und so weiter. Aber das hilft ja nicht, um wirklich zu zeigen, wir haben es hier nicht mit einer christlichen Botschaft zu tun. Das ist nicht mehr christlich, was da passiert. Und die Botschaft fehlt mir nach wie vor auch von allen religiösen Akteuren.
Die andere Seite wäre dann der Weltkirchenrat, in dem die römisch-katholische Kirche aber sowieso nur Gastrecht hat, wenn ich das richtig sehe. Das ist eigentlich also aus deutscher Perspektive heraus eher so eine protestantische Frage und dann Frage von kleineren Kirchen aus deutscher Perspektive gesehen. Es gab ja mal, ich glaube noch 22, die Diskussion darüber, ob man die Mitgliedschaft der russisch-orthodoxen Kirche da pausieren oder beenden kann, sollte. Das hat sich aber 2024 irgendwie auch erledigt.
Ja, also es gab einen kurzen Moment, wo ich dachte, oh, jetzt gibt es doch nochmal eine Wendung in der Diskussion. Und das war Anfang des Jahres, dieses Jahres, als die russisch-orthodoxe Kirche beziehungsweise das sogenannte allrussische Weltkonzil oder Konzil des russischen Volkes eine Deklaration über die russische Welt publiziert hatte, wo das erste Mal, muss man sagen, dieses Konzept der russischen Welt, was wir ja alle gern benutzen als das Feindbild, was Russland da vertritt, was ansonsten aber bisher immer sehr vage war. Es gab keine Dokumente dazu, keine Papiere oder irgendwas. So, das erste Mal wurde das jetzt formuliert. Und dieses Konzil hat es gemacht. Es ist keine kirchliche Einrichtung, es ist eine Zivilgesellschaft oder eine gesellschaftliche Einrichtung. Zivilgesellschaftlich kommt mir dabei eigentlich nicht über die Lippen. Der Patriarch vorsitzt. Also Kirill ist Vorsitzender dieser Versammlung. Und diese Versammlung hat jetzt dieses Papier publiziert im Februar oder im März. Und daraufhin, dort steht eben ganz klar drin, Die Ukraine muss zu Russland gehören, Belarus gehört dazu. Wir sind ein Territorium, wir haben ein, sind ein kultureller, zivilisatorischer Raum. Wir sind das Katechon, also all das, was wir, ne, auch immer so beschrieben haben, aber nie auf dem Papier hatten, steht da drin. Wir sind die Zurückhalter des Antichristen mit unserer heiligen Ruß. Wir müssen diesen Kampf führen und werden ihn führen und so weiter. Und daraufhin hat tatsächlich der Ökumenische Rat der Kirchen das erste Mal einen öffentlichen Brief geschrieben an den Patriarchen von Moskau, mit der Frage, ob man denn all das, was man in den 2 Jahren zuvor besprochen hat, über Frieden und über friedliche Lösung des Konflikts und so weiter, ob das denn alles Lüge war. Sie haben natürlich keine Antwort darauf bekommen, auf diesen Brief. Aber ich fand es sehr interessant, dass das, was Kennerinnen und Kenner der Situation schon vor 2 Jahren angeprangert haben, auch gerade im Zusammenhang mit Karlsruhe, dass das offensichtlich dann auch angekommen war bei der Leitung des Ökumenischen Rates der Kirchen, dass Patriarch Kirill ganz systematisch natürlich den Rest der Welt belügt, mit all seiner Friedensrhetorik. Aber seitdem muss man auch sagen, hat der Ökumenische Rat der Kirchen auch sich nicht weiter, also jenseits von allgemeineren Aussagen, damit beschäftigt in meiner Wahrnehmung. Es gibt keine weiteren Versuche, sich da irgendwie auch einzubringen. Es gab keine Antwort auf diesen Brief, was ja auch ein Zeichen ist. Und insgesamt teile ich die Wahrnehmung, dass sich der Ökumenische Rat der Kirchen aus der Frage letztendlich ein bisschen zurückgezogen hat und auch die Frage der Mitgliedschaft der russisch-orthodoxen Kirche aktuell nicht aktiv und nicht öffentlich betreibt, vielleicht im Hintergrund. Aber ich glaube, man ist da auch relativ ratlos tatsächlich, was man jetzt mit dieser Kirche anfangen soll.
Für den größeren weiteren Kriegsverlauf ist so mein Eindruck, dass das ja auch irgendwie ein bisschen unentscheidend ist. Anders sieht es in der Ukraine selbst aus, wo ja christliche Kirchen, Religionsgemeinschaften und auch die orthodoxen Kirchen ja sehr aktive gesellschaftliche Akteure, Akteurinnen, weil es ja Kirchen sind, sind. Wie steht es um die ukrainischen Kirchen?
Also dadurch, dass die Ukraine ja ein so religions- und kirchenplurales Land ist, müsste man jetzt sehr viele verschiedene Fässer aufmachen. Ich sag mal etwas allgemeiner, dass die Kirchen natürlich, wie Sie es auch beschrieben haben, ne, Teil sind der gesamtgesellschaftlichen Prozesse. Nach wie vor hat die Ukraine diese große kirchliche Vielfalt. Wir haben die, ne, griechisch-katholische Kirche, die ja uns besonders nah ist, die auch in Deutschland inzwischen sehr präsent ist, und dadurch haben wir, glaube ich, mit denen einen besonders starken Austausch. Es gibt die diversen protestantischen Kirchen, es gibt die römisch-katholische Kirche mit einer sehr kleinen Kirche. Also die Verbindung der westlichen, der lateinischen Kirchen quasi mit aus der Ukraine mit unseren Kirchen hier, der ist sehr stark. Und deswegen habe ich den Eindruck, kriegt man von denen auch relativ viel mit. Das große Fragezeichen oder auch das Problem, was wir in der Ukraine haben, sind natürlich die verschiedenen orthodoxen Kirchen, die sich gegenseitig das Leben extrem schwer machen, zusätzlich zu der gesamtpolitischen Situation mit dem Krieg. Da gab es in diesem Jahr dann das, was wir aber auch schon vorher diskutiert haben, das Gesetz, was jetzt auch tatsächlich in Kraft ist, über ein Verbot der russischen orthodoxen Kirche auf dem Territorium der Ukraine und aller religiösen Organisationen, die mit der russisch-orthodoxen Kirche in Verbindung stehen. Das ist ein Gesetz, was jetzt sehr lange diskutiert worden ist, was wir auch immer wieder angesprochen haben. Und was für die Ukraine ein Aspekt ist, für die politische Ukraine ein Element ist, um ja im Land selbst intern dafür zu sorgen, dass möglichst alle russischen Einflüsse eliminiert werden. Und da hat man es gibt ja eine Kirche, die ukrainische orthodoxe Kirche, die bisher sehr, sehr lange, bis 2022, in Gemeinschaft mit dem Moskauer Patriarchat war, die versucht seit 2022 sich davon zu lösen. Das ist alles kirchenrechtlich unklar und nach wie vor eine sehr, sehr verworrene Situation innerhalb der Ukraine. Aber das führt dazu, dass diese Kirche in den letzten Monaten ganz stark nochmal unter öffentliche Kritik geraten ist, öffentlich da auch ins Abseits gestellt wurde. Auch wenn noch gar nicht klar ist, ob das Gesetz tatsächlich wirklich gegen diese Kirche so umgesetzt werden kann, wie man das landläufig jetzt immer hört, dass es ein Verbot dieser Kirche sei. Das ist es eben nicht. Es ist nicht ein Verbot dieser Kirche. Aber es macht es dem Staat sehr leicht, diese Kirche einzuschränken. Es macht in der Öffentlichkeit einen großen Druck auf diese Kirche. Können wir gerne auch gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber das ist so ein bisschen der Konflikt. Es gibt eine zweite orthodoxe Kirche, die ja sehr klar, eindeutig ukrainisch, patriotisch ist, national gestimmt ist und die natürlich große Vorteile von diesem Gesetz und von der öffentlichen Diskussion hat, weil die Bevölkerung sagt, wir haben doch eine ordentliche orthodoxe Kirche, warum brauchen wir diese zweite, wo alles so unklar ist? Können wir das nicht irgendwie eben regeln, dass es diese Kirche nicht mehr gibt? Und das ist eine sehr, sehr schwierige Diskursmischung innerhalb der Ukraine, weil man so ein bisschen den Eindruck hat, da ist ein innerer Feind gefunden worden, den man jetzt versucht, da öffentlich anzuprangern. Gerade auch in der Situation, wo es an der tatsächlichen Front, an der militärischen Front wirklich schwierig ist, das macht keine gute, das sorgt für keinen guten gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Wir haben ja tatsächlich schon über dieses Religionsgesetz gesprochen letztes Jahr und seitdem mehrfach das auch nochmal zum Beispiel in den Links am Tag des Herrn, unserem Newsletter wöchentlichen, zur Erwähnung gebracht, immer wenn es da eine neue Einschätzung dazu gab. Was mich so als Beobachter der Kirchenpolitik in Deutschland beschäftigt, ist, warum die ukrainisch-orthodoxe Kirche das nicht einfach nochmal klarer macht mit der Trennung von Moskau. Also da gab es ja einen Synodenbeschluss, aber der ist ja offensichtlich nicht ausreichend rechtlich bindend. Also die Frage ist, warum vollziehen die diese Trennung? Könnten die überhaupt noch eine stärkere symbolische, mehr als symbolische Trennung vollziehen? Ist das angedacht? Warum findet das nicht statt?
Ja, gibt so verschiedene Ebenen. Also das, was die Ukraine fordert, was die ukrainische Politik fordert, ist, dass diese Kirche sich autokephal erklärt. Und autokephal, das ist ja das im orthodoxen Kirchenrecht die höchste Stufe der Unabhängigkeit, der Selbstständigkeit. Die orthodoxe Kirche der Ukraine, die andere Kirche hat diese Autokephalie 2019 bekommen und man erwartet von der Kirche, dass sie das macht. Das ist kirchenrechtlich aber für diese Kirche schwierig, weil sie dann, wenn sie sich selber als autokephal erklärt, dieses Wort benutzt, es geht ganz vielen in der Ukraine wirklich vor allem um dieses Wort, dass sie dieses Wort benutzt, weil man dann eine kirchenrechtliche Klarheit hat. Wenn sie das machen würde, wäre sie unkanonisch, ja, weil keine andere orthodoxe Kirche sie anerkennt. Und ich glaube auch, dass das sehr, sehr schwer werden würde, dass eine andere orthodoxe Kirche sie als autokephal anerkennt. Es gibt in der Ukraine bereits eine autokephale Kirche. Warum schließt man sich der nicht an? Russland wird sie nicht in die Autokephalie entlassen. So, und man hätte dann also eine Situation, die wäre ähnlich zu der, die man mit dieser zweiten orthodoxen Kirche jetzt jahrelang, jahrzehntelang hatte, seit 1992. Halt eine Kirche, die niemand anderes anerkennt, Unsicherheit über Sakramentenwirksamkeit und so weiter. Diskussionen, die für viele Menschen in der Ukraine eine wichtige Rolle spielen. Ist die eine Ebene. Die zweite Ebene wäre, das wäre leichter zu erreichen und das stellt uns auch wirklich vor große Probleme, dass das nicht passiert, dass die Kirchenleitung dieser Kirche sehr viel deutlicher sich in Aussagen distanziert von dem, was Moskau macht. Dass man also zum Beispiel sehr, sehr klar kritisiert, wenn die russisch-orthodoxe Kirche auf den besetzten Gebieten Bischöfe absetzt, neue Bischöfe einsetzt, ne, sich dort eben verhält, als ob das ihre Kirche wäre, und das eigentlich selbst nach den Regeln vor 22 nicht zulässig wäre, dass die russisch-orthodoxe Kirche sich auf dem Territorium der ukrainischen orthodoxen Kirche einmischt. Diese Unabhängigkeit hatte sie schon seit den 90er Jahren. Und das macht sie nicht. Sie kritisiert die nicht. Sie kritisiert auch nicht diejenigen Bischöfe und Priester, die es ja gibt in der Kirche, die eindeutig Russland zustimmen und die russische Armee erwarten und die mit der russischen Armee kooperieren und so weiter. Das gibt es Einzelfälle und von denen distanziert sich die Kirchenleitung nie. Sie distanziert sich allerdings durchaus von denen, die versuchen, in der Ukraine mit der unabhängigen Kirche enger zusammenzuarbeiten. Die bekommen Kritik. Und das ist also eine sehr ungünstige Kommunikationsstrategie. Vielleicht ist es auch keine Strategie, vielleicht ist es wirklich nur so ein Gefühl, dass man das eben so machen muss, dass man sich hier nicht äußert zu den Fragen. Aber das sorgt natürlich in der Bevölkerung und auch im Ausland dafür, dass man sagt, ihr seid nach wie vor russisch, ihr seid ambivalent, ne? Ihr verhaltet euch nicht zur russisch-orthodoxen Kirche. Das heißt, ihr seid für sie, wenn ihr euch nicht kritisch dazu gegen äußert. Das liegt vor allem daran, dass es in dieser Kirche keine Einigkeit darüber gibt, wo man steht. Es gibt Bischöfe, die eindeutig russisch freundlich sind. Und es gibt Bischöfe, die eigene Kirchenleitung und die russische Kirchenleitung offen kritisieren. Aber dadurch, dass man große Idee hat von Zusammenhalt und auch von Gehorsam innerhalb der Kirche, dass man sich also auch nicht aufspalten lassen will, gibt es sehr viel Zurückhaltung, diesen Dissens offen zu machen, öffentlich irgendwie darstellbar zu machen. Es gab jetzt einen offenen Brief, das war das erste Mal von 31 Bischöfen und Metropoliten, also schon die Kirchenleitung und ein Drittel der Kirchenleitung sozusagen, die russisch-orthodoxe Kirche für die Absetzung eines Bischofs kritisiert haben. Vor wenigen Wochen war das. Und Das hat zu einer doppelten Reaktion geführt in der Gesellschaft, in dieser Frage, gehören die jetzt dazu oder nicht? Die einen haben gesagt, seht ihr es endlich? Und wir haben noch diese Bischöfe, das wussten wir auch alle schon, aber wenn ihr eine öffentliche Bestätigung braucht, hier habt ihr sie. Und die andere Seite sagt, das ist bereits eine Auswirkung des Gesetzes. Dieses Gesetz hat einen positiven Effekt, weil sich jetzt eben endlich die Leute trauen oder ne, merken, dass die Luft eng wird und deswegen anfangen, wirklich auch mal Klartext zu reden. Und das ist gut und wichtig, deswegen war das Gesetz gut.
Wir hatten, jetzt fällt mir meine Erinnerung schwer, entweder 23 oder schon 22, ja, ich glaube 23, eher so eine Phase, wo auch darüber gesprochen wurde, dass es zu Übertritten aus der einen vormals ganz mit dem Moskauer Patriarchat assoziierten ukrainischen Kirche in die unabhängige ukrainisch-orthodoxe Kirche kommt, vermehrt. Also sowohl von Gemeindemitgliedern als auch von Popen und Bischöfen dann mit der gesamten Gemeinde. Wie hat sich das entwickelt? Vielleicht auch mit ein bisschen zeitlichen Abstand. Hat sich die Religionslandkarte, die orthodoxe Religionslandkarte der Ukraine drastisch verändert?
Also da muss man sagen, da gab es einen kurzen Effekt vom Anfang des Krieges, dass das Gemeinden vermehrt gemacht haben, auch tatsächlich, glaube ich, freiwillig gemacht haben, zu dieser unabhängigen Kirche zu wechseln. Es gab dann diese Entscheidung des Synods, dass man unabhängig ist. Das hat diesen Prozess gebremst, weil man eben gemerkt hat, da passiert was, was uns eigentlich besser gefällt. Und was die Gemeindeübertritte, die Gemeindezahlen angeht, ist es so, dass wir eine relativ ausgeglichene offizielle Situation haben. Also ungefähr 8.000 Gemeinden auf der Seite der ukrainischen orthodoxen Kirche, der vorgeworfen wird, mit Moskau in Gemeinschaft zu stehen. Und 8.000, 9.000 auf der Seite der orthodoxen Kirche der Ukraine, der unabhängigen Kirche. Wobei diese Prozesse des Übergangs ja damals schon und in diesen gesamten Jahren, jetzt seit 2019, sehr uneinheitlich sind. Es gibt ganze Gemeinden, die mit ihrem Priester übertreten, das ist die Minderheit. Es gibt viele Gemeinden, wo ein Teil der Gemeinde sagt, wir möchten jetzt übertreten zur neuen Kirche. Dann gibt es eine Spaltung, dann gibt es eine Aufteilung. Das heißt auch, dass die Zahl der alten Kirche nicht geringer wird, ne, sondern einfach nur die Zahl der anderen Kirche größer, weil es dann eben zwei Gemeinden gibt. Und es gibt nach wie vor gewaltsame Übernahmen von Gemeinden, dass also eine lokale Stadtadministration sagt, diese Kirche ist doch verboten. Auch da hat das Gesetz Auswirkungen gehabt, dass man merkt, die Leute warten ja nicht, lesen ja nicht das Gesetz auf diesen 20 Seiten, was da jetzt gemeint ist mit Übergangsbestimmungen und so weiter, sondern die sagen, ah, die Kirche ist verboten, die soll es in unserer Stadt nicht mehr geben. Und handeln sehr, sehr schnell, übergeben die Kirchgebäude der unabhängigen Kirche. Da passiert sehr viel Ungutes. Es gab einen öffentlichen, auch glaube ich, international wahrgenommenen Konflikt um eine Kathedrale in Tscherkassy, wo es wirklich zu massiver, brutaler Gewalt auch gegen Priester, gegen Gläubige kam, die aus ihrer eigenen Kirche rausgeschmissen worden sind. So, das sind die Gemeindezahlen und da haben wir dieses ganze breite Bild. Und dann gibt es immer noch die Umfragen, wer sich mit welcher Kirche identifiziert. Und da ist es inzwischen sehr eindeutig, dass die Masse der ukrainischen orthodoxen Bevölkerung sagt, sie gehören zur unabhängigen Kirche. Also knapp 50 oder 60%, glaube ich, und eine sehr, sehr geringe Minderheit inzwischen nur noch sagt, sie gehört zu der Kirche, die mal in Gemeinschaft mit Moskau war, 4, 5% der Bevölkerung. Aber bei statistischen Daten in Kriegssituationen muss man natürlich auch immer sehr vorsichtig sein. Und angesichts der Tatsache, dass diese Kirche so sehr öffentlich unter Druck ist, kann man schon auch davon ausgehen, dass nicht alle Menschen sich frei fühlen, in einer öffentlichen Umfrage zu sagen, ich gehöre zu dieser Kirche.
Bei der Umfrage selbst sind natürlich die von Russland besetzten Gebiete nicht mit dabei gewesen.
Richtig, genau, die sind da natürlich sowieso nicht
Das
dabei.
sind ja erhebliche Teile des Landes.
Ja, genau, es sind erhebliche Teile des Landes und es sind natürlich auch die Teile des Landes, die traditionell besonders große Mitgliedschaft in der ukrainischen orthodoxen Kirche haben. Also da hat sich tatsächlich natürlich auch geografisch was verschoben, was die Umfragen angeht. Aber die Stimmung ist einfach auch gegen diese Kirche im ganzen Land und das zeigt natürlich auch Auswirkungen.
Wenn man jetzt nach Kiew reist und in eine ukrainische Kirche reingeht, um sich die anzuschauen, woran würde man denn den Unterschied bemerken, bei welcher orthodoxen Kirche man ist?
Also in Kiew, wage ich zu behaupten, würde man das gar nicht merken. Es kommt ja dann noch dazu, dass man auch in eine griechisch-katholische Kirche geraten könnte, die man auch nicht sofort unterscheiden könnte von den orthodoxen Kirchen, weil es ja, ne, die Liturgie die gleiche ist, die Ausstattung der Kirchen die gleichen sind, die Ikonostasen und so weiter das gleiche sind. Und alle Kirchen in der Ukraine haben in meiner Erinnerung schon, also ich war das letzte Mal 2019 da, aber selbst damals schon war es so, dass in allen Kirchen ukrainische Flaggen hingen, dass man überall sehen konnte, dass diese Kirche da dazu gehört. Es könnte, wenn man aufmerksam ist und wenn man ein bisschen sich auskennt, dann könnte es passieren, dass man in einer Kirche zum Beispiel noch eine Ikone von Alexander Newski sieht oder von der Zarenfamilie. Ich würde vermuten, dass das in einer Kirche der unabhängigen orthodoxen Kirche nicht mehr der Fall ist, dass man solche Ikonen dort nicht mehr findet, sondern dass die sehr gezielt auch weggeräumt werden. In den Kirchen, die früher zum Moskauer Patriarchat gehört haben, kann ich mir vorstellen, dass es solche Ikonen durchaus auch noch gibt, weil sie einfach ja auch nicht aus dem heiligen Kanon geschmissen worden sind. Aber das wären so Zeichen, dass ich, es könnte ein weiteres Zeichen natürlich sein, dass die Liturgiesprache ukrainisch ist und nicht kirchenslawisch. Das würde nicht jeder aus Deutschland spontan unterscheiden können, der
Ja.
in eine Kirche kommt. Aber wenn man ein bisschen das versteht, dann würde man merken, wo ukrainisch gesprochen wird. Und das wird in den meisten Kirchen der unabhängigen Kirche ist inzwischen die Liturgie vielfach auf ukrainisch und nicht mehr auf kirchenslawisch.
Schauen wir mal in die ukrainische Diaspora nach Deutschland. Vor wenigen Tagen ist das Assad-Regime in Syrien zu Ende gegangen. Für viele, also für mich und für viele andere Menschen ja auch überraschend. Daran knüpften sich sofort irgendwie die Erwartungen, jetzt gehen die Syrer und Syrerinnen, die in Deutschland sind, alle wieder zurück. Das halte ich auch für voreilig. Aber natürlich besteht nicht zuletzt bei den Ukrainerinnen, die nach Deutschland gekommen sind, irgendwie die Hoffnung, dass mit einem Ende des Krieges eine Rückkehr in die Heimat möglich ist. Trotzdem sind jetzt 3 Jahre vergangen. Also das, was für die ukrainischen Kinder, die nach Russland verschleppt wurden, gilt. Was wir am Anfang schon besprochen haben, gilt ja in ähnlicher Weise auch für die Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind, für die Kinder, die hier zur Schule gehen, in den Kindergarten gegangen sind, ihre Ausbildung machen. Da findet ja eine Form von Beheimatung statt, ohne dass ich jetzt sage, dass das gewaltsam ist, aber es findet eine, ja, also
Ja.
denken die noch an die Rückkehr in die Heimat oder hat sich das für viele Menschen erledigt?
Also, ne, ich kann das auch nicht natürlich für die gesamte Masse der Ukrainerinnen und Ukrainer sagen, aber in meinem Umfeld, was ich wahrnehme, ist nach wie vor die Erwartung der Erwachsenen sehr, sehr groß, dass man zurückgeht. Und man versucht auch wirklich, die Verbindung zu halten. Viele reisen regelmäßig, wenn Schulferien sind, in die Ukraine, versuchen eben da auch die eigenen, so sie da sind, ne, die eigenen Wohnräume, die eigenen Häuser, Wohnungen, Verwandten zu besuchen, nach dem Rechten zu schauen und das eben auch wirklich als die eigentliche Heimat zu pflegen. Das wird natürlich schwieriger, je länger das dauert, aber da nehme ich eine große Stabilität eigentlich wahr, dass die Erwachsenen tatsächlich damit rechnen und darauf hinarbeiten, auch dass sie zurückkehren und sich hier nicht, also natürlich versuchen zurechtzukommen und sich ja auch gut eingefunden haben in unseren Alltag, aber immer mit der Erwartungshaltung, dass sie zurückgehen können. Und auch, dass sie zurückgehen, nicht nur, wenn der Krieg vollständig zu Ende ist, sondern auch, wenn er sich irgendwie so ein bisschen stabiler gestalten würde. Ne? In Phasen, wo der Beschuss nicht ganz so terrormäßig übers ganze Land verteilt war, nicht im Winter zum Beispiel, ne? Da würden, glaube ich, viele auch dauerhafter wieder in der Ukraine leben wollen. Also die Perspektive ist sehr, sehr stark bei den Menschen. Und ich habe auch den Eindruck, dass viele von ihnen sich verstehen als kulturelle Diplomaten und Diplomatinnen hier in Deutschland, also wirklich versuchen, die ukrainischen Interessen auch deutlich zu machen. Und das stärkt natürlich so eine Identität, dass man selber auch sagt, natürlich gehören wir eigentlich in die Ukraine. Wir sind jetzt hier, um euch auch in Erinnerung zu behalten, was da passiert und dass das nicht weit weg von euch ist. Aber eigentlich gehören wir in die Ukraine und gehen dahin auch wieder zurück. Das ist was anderes tatsächlich bei Kindern und Jugendlichen. Und da nehme ich schon wahr, dass die ich kenne, die Familien mit Kindern, dass da sehr klar ist, wir sind jetzt hier zu Hause, wir haben Deutsch gelernt, wir haben hier unsere Freunde. Viele haben natürlich ihre Väter in der Ukraine, das bindet sehr, sehr stark zurück. Aber bei denen, wo das nicht, diese Bindung nicht so stark ist, wo auch Familien inzwischen kaputt gehen, das muss man auch ganz deutlich sagen, ne? Wo natürlich Beziehungen zerbrechen, wenn man 3 Jahre unter solchen Bedingungen lebt. Wo das nicht so der Fall ist, da gibt es tatsächlich die Tendenz, auch bei den jüngeren Leuten zurückzugehen. Bei Studierenden, bei Wissenschaftlerinnen nehme ich das auch sehr stark wahr, dass die darauf hinarbeiten, natürlich eigentlich in der Ukraine arbeiten zu wollen, aber natürlich auch erst dann, wenn das unter friedlichen Bedingungen wieder möglich sein wird.
Welche Rolle spielen die Kirchen bei dieser temporären Beheimatung in Deutschland? Also wir haben ja über 1 Million Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland, was ja auch eine sehr gute, richtige humanitäre Leistung dieses Landes ist, an der die Kirchen evangelische, katholische Kirchen, andere Freikirchen von Anbeginn auch mitwirken, indem sie ganz konkret vor Ort Hilfe leisten. Was demgegenüber ein bisschen im Hintergrund steht, ist der Aufbau einer eigenen orthodoxen Kirchlichkeit, die es ja in Deutschland auch schon gab und gibt, aber sicherlich nie in den Größendimensionen und nie in der ja auch örtlichen Vielfalt. Also ganz häufig, um das ganz plastisch zu machen, sind Geflüchteten-Communities auch in kleineren Städten, ja auch hier in Mitteldeutschland, die sind an evangelischen Gemeinden oder katholischen Gemeinden irgendwie angesiedelt und da finden auch Kontakte statt, aber ja, so eine richtige Integration eher nicht oder eher doch.
Das ist ein buntes Bild, muss man sagen. Also zum einen muss man, glaube ich, sagen, dass die Ukraine zwar ein Land ist, was eine höhere Religiosität hat, immer hatte als Westeuropa. Gleichzeitig sind das aber natürlich auch vielfach säkulare Menschen. Es gibt Menschen, die sind, waren und sind religiös und die suchen dann auch in Deutschland natürlich nach Gemeinden, nach Anschluss, nach kirchlichem Anschluss. Aber ich würde nach wie vor sagen, das ist nicht die Masse. Viele fühlen sich sehr gut aufgehoben in katholischen und evangelischen Kontexten, weil sie dort Gemeinschaft erleben, ne, weil sie aufgenommen werden, weil sie dort auch soziale Hilfe bekommen. Aber das hat weniger eine religiöse Dimension, sondern ist mehr wirklich so eine Integration in den Alltag. Was die orthodoxe Landschaft angeht, ist es so, dass, glaube ich, viele der wirklich religiös-orthodoxen Gläubigen aus der Ukraine sind viele interessanterweise bei der griechisch-katholischen Kirche gelandet, weil die eine ukrainische, byzantinische Liturgie anbieten und weil es die sehr weit verbreitet schon gibt in Deutschland. Die haben auch in den letzten 3 Jahren viele, viele neue Gemeinden gegründet. Die sind sehr aktiv beim Weihen von Priestern und beim Ausgründen von Strukturen. Sie haben da die Unterstützung der katholischen Kirche. Ja, da gibt es Strukturen, da gibt es Kirchräume, die haben keine Frage, wo sie Gottesdienst feiern, sondern es gibt die Gebäude, in denen sie feiern können. Und das erleichtert es das. Und es gibt sie eben sehr, sehr viel. Und die Geflüchteten, je nachdem, wo sie hinkommen, finden eben dort irgendwo dann das vor, was da ist und gehen dahin. Und da gibt es sehr viel griechisch-katholische Gemeinden. Die ukrainische orthodoxe Kirche, also die in Gemeinschaft mit Moskau war, hat die Erlaubnis, seit dieser Erklärung von 22 Gemeinden im Ausland zu gründen. Das ist nicht selbstverständlich in der orthodoxen Welt und macht es auch recht aktiv. Es gibt inzwischen, glaube ich, in Westeuropa knapp 85 Gemeinden, die jeweils, oder ja genau, ich glaube 85 oder knapp 100 Gemeinden, die versuchen, Kirchgebäude zu bekommen für Gottesdienst feiern. Das ist nicht immer einfach, weil im deutschen Kontext Ökumene-Referenten nicht immer wissen, welche ukrainische orthodoxe Kirche legal ist und welche nicht und welche man aufnehmen sollte und welche nicht und welche vielleicht doch noch Moskauer Propaganda betreibt und welche nicht. Aber diese Gemeinden gibt es, die wachsen, die sind da, die sind relativ unsichtbar, weil sie auch nicht gut ökumenisch integriert sind, muss man sagen. Die sind ja auch nicht ökumenisch besonders, also sie haben von sich aus nicht so einen ökumenischen Impuls. Und dann gibt es natürlich all die anderen orthodoxen Kirchen, die es vorher schon gab und in die diese Gläubigen ja auch gehen können. Und ich glaube, da hängt sehr viel von den pastoralen Fähigkeiten der Priester ab. Es gibt die russisch-orthodoxe Kirche, wo es teilweise auch ukrainische Priester gibt, die nicht alle Moskau-Propaganda betreiben, einige aber schon. Und das heißt, die Gläubigen gucken sich sehr genau an, ob sie in diese Gemeinden gehen können. Es gibt dann natürlich die griechischen, die serbischen Gemeinden, die rumänischen Gemeinden, in die man theoretisch gehen könnte, das ist anerkannt, aber es ist natürlich eine andere Sprache, sodass die Hürde da vielleicht auch ein bisschen höher ist. Aber insgesamt nehme ich wahr, dass die Vielfalt sich eher erhöht in der orthodoxen Welt in Deutschland, dass wir das aber in unseren Kirchen auch nicht angemessen wahrnehmen und mitbekommen, sondern eigentlich nur da, wo es wirklich darum geht, Gottesdiensträume zu teilen. Wo das nicht der Fall ist, merkt man eigentlich fast gar nicht, dass die da sind und dass die da ihr eigenes liturgisches Leben aufbauen. Und man muss natürlich auch ein bisschen sehen, dass sie ihren politischen Konflikt, ihren innenpolitischen Konflikt aus der Ukraine schon auch mit nach Deutschland bringen, sich also teilweise gegenseitig das Leben schwer machen als, ne, ihr seid anerkannt, ihr nicht, ihr zu welcher Kirche gehört ihr eigentlich und dürft ihr eigentlich hier sein. Das spielt schon hier auch eine Rolle, aber sehr unter dem Radar der Öffentlichkeit. Das kriegt man eigentlich nur mit, wenn man wirklich direkt Leute kennt, die damit betroffen sind.
Es gibt ja die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland, die zu Beginn des Ukraine-Krieges 2024 auch parallelisiert wurde mit dem all-ukrainischen Rat der Kirchen- und Religionsgemeinschaften. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig.
Ja.
Da gab es immer Stellungnahmen und das ist ja eine interessante Organisation, weil da die Kirchen alle mit dabei sind und auch die jüdischen, der Zentralrat der jüdischen Gemeinden dort. Das gibt es ja in Deutschland nicht. Wir haben ja nie den Rat der Religion, wo alle zusammen sind. Aber wir haben die ACK, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Da sind die orthodoxen Kirchen mit dabei und auch die großen Konfessionen. Das läuft alles so ein bisschen unter dem Radar, weil die katholische Kirche und also die römisch-katholische Kirche und die evangelische Kirche ihre politische Vertretung schon auch noch selber übernehmen. Und dem gegenüber fällt die ACK dann ab. Aber es gibt die örtlich, ja, so den ACK Pforzheim.
Ja.
Und dort wird dann zusammengearbeitet. Also solche örtlichen Sachen gibt es, auch wenn man das jetzt vielleicht öffentlich nicht so groß wahrnimmt.
Ja, wobei man immer eben auch dazu sagen muss, die ukrainischen Kirchen sind, was solche ökumenischen Gremien angeht, alle sehr, sehr zurückhaltend, weil die eben auch überhaupt keine Erfahrung mit Ökumene haben und weil sie teilweise wirklich auch starke antiökumenische Vorstellungen haben. Also man darf sich da auch keine Illusionen machen, dass wir da jetzt orthodoxe Kirchen bekommen, die von sich aus nach Westen und in die Offenheit gedrängt wären, sondern das ist auch eine Zwangssituation, die sehr klar so wahrnehmen. Und dabei darf es sehr viel aktive Gastfreundlichkeit, würde ich mal sagen. Also wirklich diesen Kirchen auch entgegenzukommen und sie einzuladen. Und ich habe den Eindruck, dass das in der ACK sehr unterschiedlich ist. Dass es durchaus ACK-Leute gibt, die da sehr engagiert sind und das versuchen da auch wirklich zu signalisieren. Es geht hier nicht um eine ökumenische Idee der Kircheneinheit, sondern um ein gemeinsames Sein in unserer Welt, in Deutschland, in unserer Gesellschaft. Und ja, da auch zu werben und ins Gespräch zu gehen, weil die ansonsten eher dazu tendieren, unter sich zu bleiben. Den Eindruck habe ich schon.
Sie sind Professorin für Ostkirchenkunde. Und mit ein bisschen Demut betrachtet sind 10 Jahre Ukraine-Russland-Krieg, Konflikt und 3 Jahre der aktuelle Krieg in der ganzen Ukraine natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dieser langen, langen Geschichte der Ostkirchen. Vielleicht zum Schluss eine Einschätzung. Wie werden wir auf diese Zeit zurückschauen, jetzt in der Erwartungshaltung, dass 2025 sich was bewegt?
Ja, also wenn man die gesamte Perspektive von 2000 Jahre Christentum nimmt, dann ist es natürlich eine tatsächlich sehr kleine Episode, die sicher nicht die schlimmste, die desaströseste im Laufe des Christentums und der Geschichte Europas ist. Aber natürlich, aus einer kirchlichen Sicht sehen wir schon, glaube ich, werden wir auch im Rückblick sehen, dass die Kirchen, ja, dass wir uns in einer besonderen Situation befunden haben in diesem beginnenden 21. Jahrhundert, mit einer Situation, wo die säkulare Gesellschaft um uns rum, also wo Fragen von Religionen eigentlich sowieso eine sehr veränderte Rolle spielen, im Unterschied zu Zeiten der Geschichte, wo das eine ganz große Selbstverständlichkeit hatte, wo keiner darüber nachgedacht hat, dass man christlich ist natürlich und dass das zusammengehört und dass auch die Herrscher christlich sind und dass man christlich Kriege begründen kann und dass man christlich, ja, da entsprechend auch politisch handeln muss und so weiter. Das alles ist ja heute absolut in Frage gestellt. Und mehr als es, glaube ich, im Laufe der restlichen Geschichte des Christentums war. Dass das eine Umbruchszeit sein wird, die man sehen kann, wenn man zurückguckt in der Kirchengeschichte. Und gleichzeitig, ja, könnte es hilfreich sein, gerade auch in der Geschichte immer mal zu schauen, was wir an Lösungsoptionen eigentlich hatten. Also wo Kirchen wirklich auch zusammengekommen sind, wo politische Situationen dazu geführt haben, dass das Christentum sich noch mal mehr besonnen hat auf seine eigentliche Botschaft und weniger auf die machtpolitischen Strategien von Kirchenleitung und so weiter. Das könnten auch historisch wichtige Impulse sein, die da drin liegen. Ja, diese sehr starke Polarisierung, die wir haben und dieses sehr starke, auch den anderen zu verteufeln und das im Notfall auch mit Gewalt zu tun, das ist schon etwas, was ich in unserer Zeit gerade als sehr bedrängend auch für christliche Gemeinschaften empfinde. Ich weiß nicht, ob das am Ende in der großen Kirchengeschichte wirklich so auffallen wird, aber letztendlich müssen wir ja versuchen, aus unserer Situation das Gute und Verantwortungsbewusste zu machen. Und ja, ich glaube schon, dass wir da noch Potenzial haben, uns als christliche Gemeinschaften auch noch mal mehr für ein menschenwürdigeres Leben einzusetzen, als wir das aktuell tun.
Ich gehe mal an einen von diesen historischen Punkten zurück, nämlich an die Gründung des Weltkirchenrates nach dem Zweiten Weltkrieg. Was so ein Fanal war und dann ein Umdenken in der Ökumene und in der Zusammenarbeit der Kirchen auch bewirkt hat. Gleichzeitig erleben wir jetzt Religion ganz häufig und auch das Christentum und den christlichen Glauben nicht nur in Russland, aber vor allen Dingen in Russland als eine Kraft, die antipluralistisch ist, antidemokratisch ist, die nationalistisch ist. Also all das wieder aufruft, was bei der Gründung des Weltkirchenrates zum Teil sehr, sehr deutlich auch verdammt wurde als nicht dem Evangelium gemäß. Ja, ist das jetzt das retardierende Moment nach dem eigentlichen Fortschritt? Gibt es noch Fortschritt oder ist tatsächlich was, ja, was ja auch vielleicht für Christen in Deutschland eigentlich ein bedrückender Gedanke ist, nämlich, dass die eigene Religion weltweit, sage ich jetzt mal so platt, nicht auf der Seite der Guten steht, sondern auf der Seite der Reaktion des Nationalismus, des Kriegstreibens?
Ja, es fühlt sich so an. Also was mich beeindruckt, wenn ich mir die Geschichte der ökumenischen Bewegung im 20. Jahrhundert angucke und das mit Studierenden auch mache, dann finde ich sehr beeindruckend, wie, was für eine entscheidende Rolle starke Persönlichkeiten gespielt haben. Es hätte auch vor dem Zweiten Weltkrieg, also in den 20er Jahren und dann aber auch in den, genau, in den Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, wären wir nie so weit gekommen mit der Ökumene, wenn es nicht einzelne Personen in Leitungsfunktionen gegeben hätte, muss man ja dazu sagen, ne? Also jemand wie den ökumenischen Patriarchen wie Papst Paul VI., wie Nathan Söderblom und so weiter. Das sind einfach Persönlichkeiten gewesen, die für diese Idee der christlichen Gemeinschaft wirklich gebrannt haben und die, ne, davon ausgegangen sind, wenn wir das nicht hinkriegen, dann haben wir einfach auch versagt moralisch in dieser Welt. Und die haben eine sehr große Sogwirkung gehabt. Und ich frage mich heute immer so ein bisschen, ob uns solche Persönlichkeiten auch fehlen, ob wir vielleicht auch selber nicht mehr ganz so bereit sind, uns für so eine Idee so langfristig auch über Jahrzehnte ja letztendlich zu engagieren und dran zu bleiben und Leute zu integrieren und zu reisen und zu reden und da auch nicht aufzuhören angesichts der scheinbaren Ausweglosigkeit. Das nehme ich schon auch wahr, auch an mir selber, ne? Dass man schneller sagt, den Kampf muss ich jetzt nicht mehr kämpfen. Das soll jemand anderes machen, weil es einfach zu viele Kämpfe gibt. Also da frage ich mich, ob das nicht was ist, was das auch unterscheidet, diese Situation. Und ich glaube, was wir unterschätzt haben, in der Ökumene eindeutig unterschätzt haben, aber auch in der Gesamtpolitik, ist, dass der Bruch, das Ende des Kalten Krieges, ja, und dieses Aufbrechen von auch von nationalen Identitäten, von wer sind wir eigentlich in dieser global zusammenwachsenden Welt und was hält uns eigentlich, was gibt uns Grund, dass wir so automatisch dachten, das wird sich schon gut entwickeln. Na, das wird schon, jetzt haben wir irgendwie den großen Demokratieschub und ab jetzt wird alles gut. Und wir haben nicht mehr ausreichend, glaube ich, darüber nachgedacht, wie man diese Identitätsdiskurse auch als Kirchen in der Hand behalten muss, damit sie nicht identitär werden. Und jetzt haben wir eben eine sehr starke identitäre Entwicklung in fast allen Kirchen, die offensichtlich sehr viel attraktiver ist als dieses offene, freiheitliche, demokratische. Und ob man das, wie man das gut wieder einholen kann, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ne? Außer eben dieses Beständige, irgendwie dran weiterzuarbeiten im kleinen Kreis. Aber das ist ja insgesamt eine globale Entwicklung dieser identitären Verhärtung und Verfestigung. Und da müssten wir, glaube ich, eigentlich als Christen doch nochmal anders wirklich darauf eingehen und das den freiheitlichen Impuls noch mal stärker machen, als darauf einzugehen, dass das gut ist, dass wir jetzt diese festen Identitäten irgendwie brauchen und uns abgrenzen gegen alles, was schlecht und anders und säkular ist.
Ich hoffe ja sehr, dass wir uns nächstes Jahr bald widersprechen. Und zwar hoffentlich nicht erst im Dezember wieder zu einem Ukraine-Update, sondern vielleicht früher, wenn sich in der Ukraine was in Richtung Frieden entwickelt hat. Vielen herzlichen Dank, Regina Elsner.
Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
So, das war es fast schon mit dem Eule-Podcast für das Jahr 2024. Wir freuen uns noch auf den Monatsrückblick Re-Dezember 2024 mit Michael Greder und mit mir am 30. Dezember zum Jahresabschluss. Bis dahin freuen wir uns über die Likes in den sozialen Netzwerken und auf den Podcast-Plattformen und auf eure Kommentare und Hinweise. Du kannst unsere Arbeit in der Eule und hier im Eule-Podcast auch unterstützen mit einem Eule-Abo. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Alle weiteren Informationen auf eulemagazin.de. Bis bald, auf Wiederhören!